Inforadio Podcast.
Es war im Jahr 2010. Das Buch Das Amt beleuchtete die Geschichte des Auswärtigen Amtes im Dritten Reich. Es erregte viel Aufmerksamkeit und zeitigte heftigen Streit innerhalb und außerhalb des Auswärtigen Amtes. Es war das Ergebnis der Arbeit einer vom früheren Außenminister Joschka Fischer eingesetzten Historikerkommission über die Rolle des Auswärtigen Amtes im Dritten Reich. War es ein Hort des Widerstandes oder das Gegenteil? Das betraf geradezu den Gründungsmythos der Bundesrepublik. Die Frage nach der sogenannten Elitenkontinuität betrifft auch unsere jüngere Geschichte der deutschen Einheit und dürfen wir uns alle über sogenannte willige Vollstrecker erheben, wenn wir uns in unserem Alltag wenig widerständig gegen Autoritäten zeigen? Nun liegt die Antwort auf das Amt vor, Titel Diplomatenjagd. Mit dessen Autor habe ich im Februar gesprochen. Professor Daniel Körfer wurde 1955 in Bern geboren. Er lehrt am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin neuere Geschichte und Zeitgeschichte. Professor Körfer hat auch ein familiäres Interesse an dem Thema, jedoch ohne, dass er gezwungen wäre, seinen Großvater Gerhard Feine verteidigen zu müssen, denn er wurde von Fischers Kommission nicht angegriffen. Kurz zusammengefasst, was ist Gerhard Feines Geschichte?
Also mein Großvater Gerhard Feine war, um mit Harald Welzer zu sprechen, kein Nazi. Er war ein ganz enger Vertrauter von Gustav Stresemann, der ihn 1926 hat einfliegen lassen nach Genf, weil er mit ihm zusammen zum Völkerbund Zutritt finden wollte. Mein Großvater war ein liberaler Demokrat und war in der NS-Zeit wegen dieser engen Verflechtung mit Stresemann nicht befördert worden. Aber er ist im Amt geblieben, nie Parteigenosse geworden und ist sozusagen an den Hotspots, an zentralen Orten der Täterschaft, kann man sagen, des Dritten Reiches, also in Belgrad und in Budapest in der Endphase tätig gewesen. Und hat dort die Verbrechen mitbekommen und hat in Budapest, also in Ungarn, mit einem Schweizer Kollegen, Diplomatenkollegen, viele Juden gerettet. Das trägt ihm ein positives Bild im Amtband ein. Und er ist nach dem Krieg, das ist vielfach nicht bekannt, er ist nach dem Krieg in Jugoslawien vor Gericht gestellt worden für seine Tätigkeit in Belgrad und ist, das ist sehr selten, ist freigesprochen worden. Also dieser Mann hat keinen Schatten, wenn Sie so wollen, und ich bin auch kein Betroffenheitshistoriker.
In seinem Buch I'm Not Convinced fasst Fischer das Ergebnis der von ihm eingesetzten Historikerkommission so zusammen. Das Amt war mitnichten ein Hort des Widerstandes gewesen, sondern ein integraler Bestandteil des nationalsozialistischen Regimes und der NS-Vernichtungsmaschinerie gegenüber den deutschen und europäischen Juden. Warum sagen Sie, das sei das von vornherein gewollte Ergebnis gewesen?
Ja, ich antworte Ihnen jetzt mit einem anderen Fischer-Buch und anderen Fischer-Zitat. Er hat in dem Gespräch mit Fritz Stern gesagt, der Kommissionsbericht ist sein Hinkelstein, also sozusagen sein Wurfgeschoss, das die römischen Legionen im Auswärtigen Amt nach seinem Ausscheiden vernichten treffen würde. Und daraufhin fragt Fritz Stern, wie konnten Sie denn wissen, dass Sie ein so negatives Ergebnis bekommen würden? Und da antwortet Joschka Fischer, ich hatte die Literatur gelesen, die bis dahin erschienen war. Ich kannte zum Beispiel die Bücher von Döscher.
Jürgen Döscher, genau. Mhm. Sie sind ja aber doch auch ganz meinungsfreudig. Also Sie sprechen von Hexenjagd. Das Buch Das Amt sei eines der Ausgrenzung und der Rache. Es seien Enthüllungshistoriker am Werk gewesen. Haben Sie so starke Worte nötig?
Gut, mein Buch ist entstanden natürlich aus einem Impuls des Zurechtrückenwollens und ich fand und finde die Darstellung im Kommissionsbericht ungerecht und unangemessen. Besonders unangemessen finde ich sie natürlich in Bezug auf die Diplomaten nach 1945. Vor 1945 war das Dritte Reich ein komplexeres Geschehen, als es uns im Amtband präsentiert wird. Das Auswärtige Amt war keine Verbrecherhöhle. Der Begriff von Eckhard Conze kommt ja auch im Buch selbst nicht vor. das Auswärtige Amt war ein Bestandteil des Dritten Reiches. Was meine ich damit? Es war so verstrickt in den Rassenwahn wie beispielsweise die Reichsbahn, die die Züge nach Auschwitz auf die Gleise stellte. Und die Reichsbahn, die Lokführer wussten genau, was sie taten. Sie hörten die Schreie der Verdurstenden und wussten, dass denen Schreckliches geschieht. Oder die Wohnungsbewirtschaftungsämter, die auch drängten, Deportationen durchzuführen von Juden, damit sie neue leere Wohnungen für die Ausgebombten haben. Also das Dritte Reich ist ein komplexeres Geschehen, als es uns im Amtband präsentiert wird.
Kommen wir noch drauf, aber nochmal zum Gründungsmythos. Worin besteht der? Also was hatten sich diese Frauen und Männer damals vorgenommen, die ja millionenfach NSDAP-Mitglieder waren zuvor?
Das Jahr 1945 ist ein tiefer Bruch in der deutschen Geschichte und nach 1945 will niemand Adolf Hitler wieder haben. Nach 1945 beginnt eine neue Zeit. Und diejenigen, die 1945 noch leben und in einem tatkräftigen Alter sind, nehmen diese Chance wahr, sozusagen einen Neustart zu beginnen. Sie haben in den Abgrund geschaut, sie haben diese verbrecherische Seite, diese massenmörderische Seite jetzt wirklich gesehen und sie nehmen dankbar, möchte ich sagen, diese Chance an, sozusagen auf einen neuen Zug aufzusteigen und den mit zu betreiben, eben in Richtung Demokratie und in Richtung Westen.
Es gab also keine Restauration in Richtung Nazi-Deutschland, weder in der Gesellschaft, obwohl es da auch einzelne Vorgänge gab, wo dann die Alliierten sofort eingeschritten sind, noch, und darum geht's ja hier, etwa in den Behörden, in den Ministerien.
Es gibt natürlich eine ganz starke Personenkontinuität, das wissen wir ja alle. Und es wäre auch schwierig gewesen, ein Land mit vollkommen neuen Menschen aufzubauen. Die gab es nämlich schlichtweg nicht. Aber es gibt eben, und das ist wichtig, es gibt keine ideelle Kontinuität. Das Dritte Reich wollte niemand wirklich wieder haben. Hitler wollte niemand wieder haben. Und das ist zentral. Das muss man unterscheiden. Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Gibt es so etwas wie ein Menschenrecht auf politischen Irrtum? Und ich würde sagen, ja, das gibt es. Außer für die großen Verbrecher und die großen Täter, für die kann es das nicht geben. Und dieses Menschenrecht auf politischen Irrtum gibt es eben, anders als Joschka Fischer vielleicht unterstellt, auch für ehemalige Parteigenossen von der NSDAP.
Ja, ich meine, das war auch Herr Genscher.
Herr Genscher, Herr Scheel, Herr Carstens, ich kann Ihnen viele nennen, von denen die Mehrheit der deutschen Bevölkerung gar nicht weiß, dass sie in der NSDAP gewesen sind und die wirklich tatkräftige Demokraten geworden sind. Und das ist auch ein bisschen ungerecht, dieses Etikett Parteigenosse als vergiftet darzustellen. Das ist zu dünn. Joschka Fischer beginnt damit, das haben wir ja herausgefunden in den Archiven des Auswärtigen Amtes, beginnt schon im Jahr 2000 damit, als er eben dem verdienten, hochverdienten Diplomaten Erwin Wickert.
Dem Vater von Uli Wickert.
Genau, dem Vater des Tagesthemen-Moderators Ulrich Wickert. Als er dem zum ersten Mal, als er 85 wird, keinen Geburtstagsgruß schicken lässt, weil er in der NSDAP gewesen ist. Dieser Mann Wickert bekam bei seinem Ausscheiden von Helmut Schmidt ein Handschreiben, ja, und ist jetzt im Jahr 2000 so problematisch für den Minister Fischer, dass er ihm keine Geburtstagsgrüße mehr schicken lässt. Das sind alles so Wendepunkte, kleine.
Ja, dahin hat auch geführt, dass es Ärger gab im Auswärtigen Amt über Leute, die er berufen hat. Zum Beispiel einen ehemaligen Chef des Kommunistischen Bundes Westdeutschland, der zuvor dem kambodschanischen Diktator und Massenmörder Pol Pot gehuldigt hatte und für den er dann auch das Menschenrecht auf politischen Irrtum in Anspruch nahm. Ist das dasselbe? Man kann ja immerhin sagen, dieser KBW-Mann war ja kein Täter im Sinne derer, die in Nazi-Deutschland gearbeitet hatten.
Nein, gut, er hat Geld an Pol Pot, 250.000 D-Mark, transferiert und hat damit eine doch sehr problematische, ja verbrecherisch, mörderische Politik unterstützt, auch in Grußadressen, ist selber hingefahren. Aber er war kein Täter selbst, das ist richtig. Aber Erwin Wickert war in dem Sinne auch kein Täter. Der ist 1940 in die Partei eingetreten in die NSDAP und ist dann nach Tokio versetzt worden und von Tokio, anders als der Kommissionsbericht unterstellt, von Tokio sind keine Züge mit Juden nach Auschwitz gerollt.
Herr Professor Körfer, Adenauer und ähnlich hat das dann auch Egon Bahr gesagt, verfuhr ja nach dem Motto, ein rheinisches Sprichwort sei das, man schüttet kein dreckiges Wasser weg, wenn man kein reines hat. Und Egon Bahr attestiert Adenauer sogar Staatskunst, weil er es nämlich geschafft habe, einen Staat mit 6 Millionen NSDAP-Mitgliedern aufzubauen, ohne dass der explodiert ist. Das meine ich. Das ist offenbar der Gründungsmythos der Bundesrepublik.
Ja, Egon Bahr, nicht umsonst, ist der engste Vertraute von Willy Brandt. Und Willy Brandt hat das schon 1976 in einem Aufsatz, versteckten Aufsatz über Adenauer gesagt und das als integrative Leistung gelobt. Wenn Sie das als Gründungsmythos so nehmen wollen, ja, bin ich einverstanden. Es waren nicht 6 Millionen, wir haben 7,5 bis 8 Millionen Parteigenossen. Aber das ist natürlich immer noch nicht das ganze deutsche Volk. Das sind 80 Millionen gewesen, 79 Millionen im Dritten Reich mit Österreich nach dem Anschluss. Also es sind rund 10% waren in der Partei.
Interessant finde ich, das habe ich damals in dem Gespräch mit Professor Konze schon zitiert und möchte das gerne nochmal tun. Ein Schreiben des US-Außenministers Dean Acheson an seinen französischen Kollegen Robert Schumann aus dem Jahre 1949. Zitat. Zwar könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass die deutsche Seite zunächst überzeugende Beweise für einen gesellschaftlichen Gesinnungswandel zeigen müsse, aber was spräche dagegen, den ersten Schritt zu machen, und den Deutschen einen politischen Kredit einzuräumen, den sie noch nicht völlig verdient haben. Ein anderes Zitat noch, das steht in Ihrem Buch vom britischen Außenminister Kirkpatrick, der nach London mitteilt. Dieses Zitat ist in dem Buch im Amt eben nicht enthalten. Es ist nicht an uns, den Eifer zu kritisieren, den die Deutschen dabei gezeigt haben, den Geist der Nazizeit zu bannen. Unserer Auffassung nach droht ein tendenzieller Übereifer im Kampf gegen die Gespenster der Vergangenheit. Und ich erinnere mich noch, was Herr Konze damals gesagt hat. Er hat gesagt, na ja, die wollten natürlich jetzt die Deutschen irgendwie gewinnen für die Westbindung. Der Kalte Krieg habe schließlich begonnen.
Da hat er gar nicht so Unrecht, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Die Alliierten waren Pragmatiker. Und im Grunde warnen beide, Acheson und Kirkpatrick, in ihren Briefen, es gibt ja noch mehr Quellen, ich habe ja noch einige andere, wir haben auch von François Poncet, also von der französischen Seite, ein ähnliches Zitat gefunden. In dieser Zeit warnen sie vor Hexenjagd, vor sozusagen Übertreibung oder sozusagen Ausgrenzung zu massiver Verfolgung, weil sie natürlich pragmatisch sagen, wir brauchen diese Leute, diese Profis und sie sind eben nach unserer Überprüfung, das spielt ja im Amtbericht auch kaum eine Rolle, dass die Leute nach 45 eben, weil Deutschland besetzt war, durchaus gecheckt wurden, stark gecheckt. Nicht nur einmal, sondern sogar mehrfach, wie Sie ja im Buch gesehen haben. Zum Beispiel eben ein Mann wie der erwähnte Erwin Wickert wird 2 oder 3 Mal überprüft, weil sie es immer noch genauer wissen wollen. Auch die deutsche Seite, das Auswärtige Amt, will es genauer wissen. Übrigens verantwortlich im Auswärtigen Amt für die personelle Überprüfung ist ein ehemaliger Parteigenosse.
Herr Professor Körfer, warum hat das denn noch heute eine so große Bedeutung? Also warum konnte es zu einem Riss im Auswärtigen Amt kommen, um die Frage, ob man Belasteten aus der Nazizeit oder auch nur durch ihre Parteimitgliedschaft Belasteten Nachrufe widmen sollte in der Hauspostille, ihnen ein ehrendes Andenken bewahren sollte. Sie haben viele Reaktionen aus dem Amt auch bekommen. Worum ging's da? Was war der Tenor?
Also es geht natürlich um sowas wie Nachruhm oder sozusagen das Nachwirken, das eigene Leben bewerten. Sie kennen meinen Standpunkt, Historiker sind die Dolmetscher der Toten. Und Fontane hat ja schon gesagt, die Toten dürfen von den Lebenden erwarten, dass sie ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen oder zumindest sich bemühen, ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und das ist ein ganz altes Prinzip, was hier verletzt wird von der Kommissionsseite her, weil hier wird geurteilt über Leute, die sind fast alle tot oder steinalt und können sich nicht mehr wehren. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass mit diesem, ich nenne es jetzt mal Elitenbashing, 1938, Kulturkampf gegen 1968. In diesem Bashing werden auch Unbeteiligte, und zwar in hoher, großer Zahl Unbeteiligte, nämlich alle die, die nach 1951 ins Auswärtige Amt gekommen sind, werden sozusagen mit in den Topf geworfen. Und das hat den Konflikt erheblich verschärft. Dass sozusagen das Amt bis in die Gegenwart Fischers hinein, wenn Sie kennen ja das Amtbuch sagt sogar, Fischer hat am Anfang die Dramatik oder diese machiavellistische Grundstruktur des Auswärtigen Amtes übersehen, hat nicht Remedur geschaffen. Dort wurde eine Art Selbstpropaganda bis in die Gegenwart getrieben. Das Amt war der Hort des Widerstandes, hatte mit dem Dritten Reich nichts zu tun und so weiter. Und das hat diejenigen, die nach 45 eben tätig gewesen sind, die nichts mit dem Dritten Reich zu tun hatten, tief getroffen, dass ihnen unterstellt wurde, sie seien Teil dieses, ich möchte sagen, geschichtspolitischen Apparates im Auswärtigen Amt.
Das heißt also, es ging um deren Reputation.
Richtig. Es geht im Kern, das ist meine feste Überzeugung, nachdem ich ja auch ins Amt hineingeguckt habe, mein Buch ist ja zu einem Drittel Zeitgeschichte Auswärtiges Amt, also interna, geht um Reputation und um Vernichtung von Reputation. Und das war eine von Fischer gezielt eingerichtete Strafaktion gegen ein ihm unbotmäßig gegenüber aufgetretenes, in der Breite unbotmäßig aufgetretenes Ressort.
Darauf, auf diesen Grund komme ich sofort. Ich wollte nur noch mal ganz kurz zu diesem Generationenkonflikt 38er und 68er. Harte politische und gesellschaftliche Auseinandersetzungen, das prägt doch diese Generation.
Ja, aber Fischer hat auch so etwas wie eine Ressentimentstruktur. Davon, ich habe mit vielen ja gesprochen, nicht mit ihm selbst, aber viele, die ihn erklären, erlebt haben. Und das Ressentiment ist so strukturiert, dass er immer Sorge hatte oder befürchtet hat, er wird nicht in seinem Wert ernsthaft angenommen. Er ist für diese Diplomaten, die ihm da begegnen, am Anfang war es ein Honeymoon, es war alles wunderbar, aber nach einem Jahr geht es eben schief, war er ein Non-Valeur. Und das haben sie ihn spüren lassen. Sie haben gegen ihn ja so rebelliert, dass sie, das gab es noch nie, dass ein aktiver Botschafter eine Presseerklärung an die Bild-Zeitung gegeben hat, wo er den Kurs des Ministers kritisiert. Das gab es noch nie. Und der wurde natürlich von Fischer sofort in den Ruhestand versetzt und er war ja auch schon kurz davor. Es war also, das Risiko war nicht ganz so hoch. Wir haben ja viele Rebellionsakte und wir haben, das ist eine Ironie der Geschichte, wir haben im Auswärtigen Amt in der Phase Fischer das Ausmaß an Zivilcourage, was wir im Dritten Reich gerne gehabt hätten.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Daniel Körfer. Wir reden über sein Buch Diplomatenjagd, über die Rolle des Auswärtigen Amtes im Dritten Reich. Ich hatte gesagt, der Zoff, den es da gegeben hat im Auswärtigen Amt, hat bestimmte Gründe. Es gab damals, erinnern Sie bitte daran, die sogenannte Visa-Affäre. Das war kurz zusammengefasst was?
Da ging es darum, dass nach Herrn Kochs hessischer Befragung, das Auswärtige Amt, die Befragung von Koch sagte, wollt ihr mehr Zuwanderung? Die Mehrzahl hat mit Nein geantwortet in Hessen. Damit hat er die Wahl gewonnen, sensationell. Das Auswärtige Amt, diese grüne Auswärtige Amt, diesen Volksentscheid in einem Bundesland korrigieren wollte und einen erleichterten Zugang durch einen bestimmten Erlass geschaffen hat. Und dieser Erlass wirkte dergestalt, dass plötzlich gerade aus Osteuropa Hunderttausende nach Deutschland drängten und über Deutschland in die EU hinein sickerten, möchte ich sagen, und dann in Portugal als illegale Bauarbeiter verhaftet wurden. Und diese Visa-Affäre, die ja dann in einen Bundestagsuntersuchungsausschuss gemündet hat 2005, diese Visa-Affäre ist sehr wichtig, weil Fischer im Zuge dieser Untersuchungsgeschichten glaubte, das eigene Amt steht nicht hinter ihm, was nicht ganz falsch war, und im Zuge dieser Visa-Untersuchungsaffäre auch die Kommissionseinberufung erst ausgedacht hat sich.
Ja, genau, das schreibt er ganz ausdrücklich, dass das also eine Reaktion auf diese Visa-Affäre gewesen sei. Es gab damals interessanterweise eine Entscheidung des Kölner Landgerichts, das hat einen 19-jährigen Russen wegen bandenmäßiger Menschenschleusung verurteilt. Aber zu seinen Gunsten hat es gesagt, dass teils das Bundesministerium des Inneren und auch das Außenministerium durch schweres Fehlverhalten den Strafen massiv Vorschub geleistet habe. Hat es sowas eigentlich jemals gegeben?
Also in dieser ganzen Geschichte hat es vieles nicht gegeben. Es geht ja noch viel weiter als jetzt, was Sie zitiert haben. Dieser Richter wollte nämlich die Akten des Auswärtigen Amtes einsehen und hat einen Antrag gestellt, der wurde abgelehnt vom Bundeskabinett. Die Einsichtnahme wurde nicht gewährt und dieser Richter hat ja auch beantragt, Diplomaten zu vernehmen. Und das wurde ihm zunächst auch abgelehnt mit der Begründung, die Diplomaten würden von kriminellen Schleusern unter erpresserischen Druck gesetzt. Und dann hat aber das Oberlandesgericht in Köln entschieden, die müssen aussagen. Und als sie dann kamen, hat der Richter die gefragt, fühlt ihr euch unter Druck gesetzt von irgendeiner Seite? Da haben gesagt, nö. Also das ist alles sehr bizarr.
Sie unterstellen Fischer, dass diese Kommission die Rache gewesen sei für die Unbotmäßigkeit des Auswärtigen Amtes. Kann man das wirklich so sagen? Rache?
Rache ist ein vielleicht zu starker oder zu harscher Ausdruck, aber es war eine Strafaktion. Und das hat er selber ja zugegeben, das habe ich nicht erfunden. Das ist das erste Mal, dass ein Minister sozusagen seine Sorgfaltspflicht, die er gegenüber seinen Beamten qua Dienstvertrag hat, dergestalt versteht, dass er nach dem Ausscheiden noch sozusagen diese ganze Gruppe in sehr brachialer Weise ja doch verunglimpft. Und das hat es in der deutschen Beamtengeschichte noch nie gegeben.
Wobei sich da, finde ich, ein Phänomen zeigt. Je weiter die Nazi-Zeit her ist, desto rigoroser werden wir in unseren moralischen Urteilen. Ist das so?
Da stimme ich Ihnen zu. Ja, da muss ich Ihnen zustimmen.
Das dürfen Sie als Historiker natürlich nicht, also zustimmen schon, aber so dürfen Sie natürlich nicht sein, nicht urteilen.
Nein, die Schwierigkeit ist, dass das Dritte Reich von einer seltsam fernen Nähe uns begleitet oder ist. Was meine ich damit? Es ist einerseits medial sehr präsent. Der Spiegel, das wissen wir alle, wenn er in finanziellen Schwierigkeiten steckt, macht er ein Titelbild mit Hitler. Es gibt über 200 Titelbilder und die sind die bestverkauften. Das heißt, medial sehr nah. Ich will jetzt die anderen Sendeformate nicht nennen, brauchen wir nicht, wissen wir alle. Sehr nah. Gleichzeitig, was eine Diktatur ist, eine Brachialdiktatur, und da war die DDR eine mildere im Vergleich zum Dritten Reich, Brachialdiktatur wissen die wenigsten. Wie es in einem Konzentrationslager wirklich zuging, wissen die wenigsten. Wir wissen vielleicht noch, dass große Gruppen von Juden verfolgt und auf schändliche Weise ermordet wurden. Aber wir wissen nicht, dass auch Homosexuelle, dass auch sowjetische Kriegsgefangene vergast wurden, dass sowjetische Kriegsgefangene in 3,5 Millionen, das sind ja Menschenschicksale, verschwunden sind, in Deutschland gestorben. Das wissen wir alles nicht mehr. Also das Dritte Reich ist in seiner Schrecklichkeit und auch in seinem Wahn, in seinem Rassenwahn, eigentlich sage ich, nicht wirklich präsent.
Herr Professor Körfer, was ist denn zwischen Ihrer Darstellung und der von Fischers Historikerkommission hinsichtlich der Rolle des Auswärtigen Amtes im Dritten Reich unstrittig?
Also unstrittig ist, oder uns verbindet beide Bücher, dass wir beide feststellen, dass das Dritte Reich in einer Behörde wie dem Auswärtigen Amt eine zuarbeitende und überwiegend auf Linie liegende Behörde hatte. Und dass eben der Rassenwahn eine so tief in den Behördenapparat eingesickerte Giftmischung war, dass auch der Konsul in Saloniki sagt, hier in Saloniki müssen Judendeportationen stattfinden. Also das ist unstrittig, Sie können das auf alle Regionen bis auf Dänemark vielleicht ausdehnen. Das ist Konsens.
Dass das Auswärtige Amt ein Hort des Widerstandes war, das ist so ein bisschen ein Mythos, der damals in der Nachkriegszeit entstand und der auch gezielt gefördert wurde, um Ernst von Weizsäcker, den Vater von Richard von Weizsäcker, freizukriegen. Aber eigentlich seit den 70er Jahren hat man das ja dann nicht mehr behauptet, außer Marion Gräfin Dönhoff in der Zeit. Aber Gab es denn widerständiges Verhalten?
Ja, ich meine, das Auswärtige Amt ist nun neben der Wehrmacht die Behörde oder die Instanz, die doch 12 berühmte Hingerichtete hat. Und es ist Herr von Haften, der sagt, Hitler vor dem Volksgerichtshof, Hitler ist die Verkörperung des Bösen, also ein Diplomat, der dem Regime eigentlich den stärksten Fehdehandschuh hinwirft. Und dieses Zitat ist ja bei Goebbels im Tagebuch mehrfach zitiert. Das ist, hat eingeschlagen wie eine Bombe in der Führungsspitze, weil da ist der Vorhang weggezogen worden. Das Auswärtige Amt ist, ja, ich würde sagen, schon eine Behörde gewesen, in der es widerständiges Verhalten gegeben hat von Parteigenossen. Schulenburg, Hassell, also Botschafter, bedeutende Botschafter waren Parteigenossen und sind nachher in den Widerstand gegangen und dafür eben hingerichtet worden.
Es hat nun Historikertagungen gegeben. Worüber war man sich dann dort, also hinsichtlich der Beurteilung von Fischers Historikerkommission und ihren Ergebnissen einig?
Ja, die Fachwelt oder die Zunft hat das doch zurechtgerückt, was in der Kommission sozusagen festgestellt wurde. Und da sind eigentlich drei Punkte jetzt auf der Tagung in Tutzing. Das ist eine reine Fachtagung gewesen, die in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen worden ist. Eine Tagung in Tutzing im Juni 2013. Drei Punkte eben formuliert worden, die ich jetzt mal zitiere ausnahmsweise. Also der erste Punkt, das Auswärtige Amt hat zu keinem Zeitpunkt durch eigene Initiativen die Entwicklung zum Holocaust entscheidend vorangetrieben. Zweiter Punkt, das Auswärtige Amt im Dritten Reich war zu keinem Zeitpunkt zentral am Entscheidungsprozess zum Holocaust beteiligt. Und dritter Punkt, in den für den Völkermord entscheidenden Jahren 1941 bis 1943 bestand zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Hauptverantwortlichen für diese Verbrechen, Hauptverantwortlichen Reichssicherheitshauptamt, zu keinem Zeitpunkt ein Verhältnis auf Augenhöhe. Das Auswärtige Amt war immer und durchweg in diesen Geschehnissen eine zuarbeitende Behörde. Zitat Ende.
Was ja interessant ist, also auch für die jüngere deutsche Geschichte, ist Ihre Unterscheidung zwischen Maßnahmenstaat und Normenstaat. Was bedeutet das?
Das ist eine alte, schon in den Dritte Reichsendphasejahren entwickelte Unterscheidung von Ernst Fraenkel, der hier in Berlin nach dem Krieg dann die politische Wissenschaft mitbegründet hat und aber als Emigrant in Amerika, als Jurist in Amerika, Wissenschaftler, eben ein Buch über den Doppelstaat geschrieben hat und gesagt hat, das Dritte Reich ist kein Monolith, sondern es war ein Doppelstaat, wo in einem großen Teil, das mag für uns heute komisch klingen, aber in einem großen Teil herrschten rechtsstaatliche Verhältnisse. Der Normenstaat. Was meint er damit? Er meinte, dass das BGB in großen Teilen galt. Also sie konnten sich scheiden lassen nach BGB, sie konnten Grundstücke kaufen nach BGB, sie konnten Geschäfte abwickeln, wie sie wollten, dass die rechtsstaatlichen Normen von 1900 BGB galten. Und dann hat er gesagt, gibt es eben einen wachsenden Bereich, wo das BGB nicht gilt. Was gilt denn da? Und da gilt die Maßnahmenmacht der SS oder die Maßnahmenmacht von Hitler. Sozusagen das BGB beiseite schiebend. Wir machen hier einen rechtsfreien Raum. Nehmen wir das KZ. Das KZ ist der Ort des Maßnahmenstaates. Dort gilt nämlich kein rechtsstaatliches Mittel. Kein Richter, kein Rechtsanwalt, kein Verteidiger. Nicht mal Polizisten und schon gar nicht Journalisten durften dort den Raum betreten. Und das ist der Unterschied. Das ist ein interessanter Unterschied, mit dem ich eigentlich viel erklären kann und den ich hilfreich finde.
Wenn aber das Auswärtige Amt eben nicht zu diesem Maßnahmenstaat gehört, dann muss man fragen, welche Rolle hat es dann doch gehabt? Das haben Sie ja jetzt zum Teil zitiert. Und entscheidend ist, glaube ich, dass es auch für Hitler nicht mehr so wichtig war, nur noch in einem Punkt letztlich in der Folge des Münchner Abkommens, das nennen sie Beutepartnerschaft, da ging es nämlich um die mögliche Aufteilung Polens zwischen Deutschland und den Sowjets.
Ja, das Auswärtige Amt im Dritten Reich hat eine, ich nenne es Camouflage-Funktion, bis 1938 gehabt. Es sollte sozusagen die Aufrüstungs- und Kriegsvorbereitungsmaßnahmen von Hitler tarnen, indem es die Fassade sozusagen bildet. Und da gab es auch, muss man nicht verschweigen, da gab es eine erhebliche Interessenidentität zwischen Hitler und dem Auswärtigen Amt, denn auch das Auswärtige Amt wollte die Revision von Versailles, wollte zurück zur deutschen Großmachtposition. Also da gibt es Überschneidung. Und aber diese Camouflage-Rolle endet 1938/39 und ich habe dann in meinem Buch, weil ich ja nicht ein Amt-Gegenband schreiben kann, habe ich an verschiedenen Punkten einfach gezeigt, wo ist das Auswärtige Amt noch sozusagen darzustellen. Und der Weg zum Hitler-Stalin-Pakt und die Folgen des Hitler-Stalin-Paktes, das ist meine These, ist die letzte Stunde der Diplomaten. Denn die Botschaft in Moskau hat erheblichen Anteil, betreibt das, ist sozusagen vermittelnd tätig. Es stellt sicher, dass zum 1. September 1939, ich glaube, das ist ziemlich unbekannt, dass zum 1. September 1939 eben Stalin erlaubt, dass die sowjetische Flugsicherung oder der sowjetische Radiosender Minsk entsprechende Signale sendet, damit im Nebel des Kriegsbeginns die deutschen Flugzeuge, weil der Luftraum Europas über diesen Kriegsschauplätzen völlig still ist, alle schalten ihre Sender ab, Peilsignale bekommen in der Nacht im Nebel und eben polnische Ziele anfliegen können. Das stellen deutsche Diplomaten sicher. Sie stellen die Kontakte her für die Siegesparaden zwischen den militärischen Mächten der Sowjetunion und des Dritten Reichs und so weiter.
Beutepartnerschaft, was heißt das?
Beutepartnerschaft heißt, das Gebiet, was erobert wird, wir reden hier vor allem Polen, also das Generalgouvernement auf deutscher und dann entsprechend die andere Hälfte sowjetischer Seite, Baltikum und so weiter, dass das eigentlich gemeinsam ausgebeutet verwaltet wird und dass gegenseitig die Gefangenen ausgetauscht werden, dass man sich auch Gejagte zur Verfügung stellt, dass man sozusagen eine ganz enge Allianz ökonomisch, militärisch, politisch eingeht.
Herr Professor Körfer, nun ist das Amt ja gewissermaßen, also das Buch, das Amt, so ein Lehrbuch geworden für die Ausbildung. Und jetzt kann man natürlich hoffen, dass die Diplomaten dann auch andere Bücher lesen. Aber wichtig ist schon Ihre Kritik, finde ich, am Zustandekommen dieser Kommissionsergebnisse, also an der Art, wie da geforscht wurde. Was ist da Ihr Hauptkritikpunkt?
Mein Hauptkritikpunkt ist, dass diese Forscher, die ja nicht identisch sind eigentlich mit den auf dem Buchtitel stehenden vier Professorenkollegen, die im Wesentlichen eine Herausgeberrolle haben oder gehabt haben, also die das Buch geschrieben haben, ja 12 Autoren plus eine ganze Reihe von zuarbeitenden Scouts, die haben eigentlich, ja, ich möchte fast sagen, mit Scheuklappen geforscht. Was heißt das? Sie haben quasi immer nur geguckt, was hat der Betreffende, und das sind ja viele, es sind ungefähr 3 Dutzend Beteiligte, was hat der Betreffende in den Akten an Spuren bei der Judenverfolgung hinterlassen? Sie haben aber nicht geguckt, hat der auch mal eine, möchte jetzt fast sagen, widerständige Handlung begangen? Gibt es irgendwelche Rebellion oder auch Verabschiedung, innerliche Verabschiedung von der Politik? Ich nenne jetzt mal einen Namen, Klingenfuß. Klingenfuß war in dieser sehr kontaminierten Deutschlandabteilung im Judenreferat bei Herrn Rademacher und ging, nachdem er wenige Monate dort drin war, 41, 42, wir sind also in der hochdramatischen oder problematischen Phase, ging eben zu seinen Vorgesetzten und sagte, ich will da raus. Ich will da nicht mehr mitmachen. Sowas kommt in dem Kommissionsbericht nicht vor. Und das ist ja, Sie kennen mein Buch, das ist nicht der Einzelfall. Das sind ja viele, viele Beispiele, die ich Ihnen rausgesucht habe, wo ich eben sage, das ist eine selektive Wahrnehmung, selektive Wissenschaft, die nicht im Sinne von Geschichtserforschung, sondern im Sinne von Geschichtspolitik tätig geworden ist.
Professor Konze hat aber auch ganz klar dann hier nochmal gesagt und hat ja, die Kommission hat ja auch einen entsprechenden Artikel in einer Zeitung dann veröffentlicht. Sie haben sich richtig beschwert über die Kooperation, die mangelnde Kooperation mit dem Auswärtigen Amt.
Die mangelnde Kooperation halte ich für eine Legende. Das Auswärtige Amt hat, soweit ich das jetzt recherchiert und habe und beurteilen kann, unter extremer Dehnung aller rechtlichen Rahmenbedingungen erlaubt, dass Akten, Personalakten eingesehen werden können. Und zwar Personalakten unmittelbar nach Todesfall. Der erste, dem das passiert ist, ist ausgerechnet wieder Erwin Wickert gewesen. Kaum war er tot, wurde seine sehr umfangreiche, interessante Personalakte der Kommission zur Verfügung gestellt. Da kann man dem Amt nichts vorwerfen. Es gibt einen Dissens oder es gibt im Auswärtigen Amt, im Archiv gab es ein Missbehagen, was die Zusammenarbeit anlangt, weil Hinweise nicht aufgenommen wurden oder nicht berücksichtigt wurden auf bestimmte Bestände. Und das mag sein, dass dieses da eine Rolle spielt. Aber der Vorwurf jedenfalls, das Archiv hätte Akten vernichtet oder das hätte Akten irgendwie vorenthalten oder so. Dieser Vorwurf ist absurd. Der kommt auch im Kommissionsbericht vor. Da sage ich, das Auswärtige Amt konnte nach 1945, nach 1950 seine Akten nicht so zurechtfälschen, wie man es ihm unterstellt, das Archiv, weil ganz einfach, ganz simpel, das Archiv hatte gar keine Akten. Also das sind so Binsenerkenntnisse. Die Akten waren nämlich von den Engländern und Amerikanern beschlagnahmt worden des Auswärtigen Amtes. Dort wurde auch das Wannsee-Protokoll gefunden in diesen Akten und die werden erst ab 1960, glaube ich, zurück übermittelt. Also vorher, die Zeit des Dritten Reiches, hatte das Auswärtige Amt noch keine Akten. Die konnten also ihre eigenen Akten nicht fälschen.
Herr Professor Körfer, Ihr Buch hat ja bislang nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie damals das Buch Das Amt. Es hat sich auch noch offenbar kein Minister öffentlich für Sie eingesetzt. Wie erklären Sie sich das?
Ja, zum einen ist die Thematik liegt schon eine Weile zurück. Zum anderen ist natürlich auch es ein bisschen so, dass die Medien, darf ich sie mal pauschal so nennen, das Amt doch sehr gelobt haben. Und wenn Sie sich jetzt mit meinen Kritikpunkten beschäftigen und sie ein bisschen auf sich wirken lassen, werden Sie sagen müssen, wir haben vielleicht auf dem falschen Bein Hurra oder zu stark Hurra geschrien. Und das ist ja menschlich verständlich schwierig. Was die Minister angeht, ich kann verraten, es gibt also einen aktiven Bundesminister, der mir einen sehr wohlwollenden und möchte fast sagen lobenden Brief zu dem Buch geschickt hat. Und das ist nicht der gegenwärtige Außenminister.
Dürfen wir denn verraten, wer es war?
Ja, ich glaube, man kann es verraten. Es ist Herr Schäuble gewesen.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Daniel Körfer, Professor für neuere Geschichte am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, Autor des Buches Diplomatenjagd, Joschka Fischer, seine unabhängige Kommission und das Amt. Strauß-Edition Potsdam, 24,90 Euro. Sie hörten eine Sendung von Mitte Februar. Nächste Woche Generation Y, ein Gespräch mit der Zeitredakteurin Kerstin Bund über ihr Buch Glück schlägt Geld, Generation Y, was wir wirklich wollen. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.